Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Es ist eine ereignisreiche Fußballwoche gewesen und deswegen habe ich mir hier richtig paar feine Sachen auf die Liste geschrieben, über die ich mit dir sprechen möchte. Über was möchtest du mit mir sprechen, um das auch die Frage direkt zu öffnen?
Natürlich über die Bundesliga und auch ich habe ein, zwei Themen aus dem internationalen Geschäft dabei, die wir, wenn es denn irgendwie Zeit und Platz findet, gerne einbauen können.
Das machen wir alles in Folge 51 der Couch Capitanos, um das direkt mal im schönen norddeutschen Slang hier rauszuhauen. Wir gehen rein, los geht's. Hallo, ich habe direkt schon einen Folgentitel. Der ist mir gerade eben eingefallen, als ich auf meine Liste geguckt habe, über welche Themen ich sprechen möchte. Und ich möchte diese Folge einfach in Andenken an die Rumheulerei von Real Madrid bezüglich der Ballon d'Or-Wahl, möchte ich die Folge Ballon d'Or nennen.
Was?
Ja, so nach dem Motto Ballon d'Or war dieses Jahr nichts. Finde ich eigentlich ganz lustig.
Na gut, buchen wir ein.
Ihr werdet sehen, ob die Folge wirklich so heißt. Und ihr habt den Folgentitel natürlich schon sehen können. Aber Ballon d'Or finde ich eigentlich ganz cool, weil die Madrilenen waren, glaube ich, nicht so begeistert und haben einfach mal einen Boykott gestartet. Wie so eine, weiß ich nicht, so eine Schulklasse, siebte Schulklasse, nachdem der gelbe Markkaufball von der Lehrerin einkassiert wurde und die nächste Erdkundestunde daraufhin boykottiert wurde. Finde ich ein bisschen albern. Wollen wir da direkt reingehen in den Ballon d'Or?
Ja, weil tatsächlich ist das eins der zwei Themen, die ich auch besprechen wollte.
Ja, kiekst du mal an.
Bevor ich dich jetzt hier unterbreche, hast du eine Frage dazu mitgebracht oder wollen wir direkt losranten?
Doch, ich habe da auch eine durchaus aus der Hüfte geschossene Eröffnungsfrage. Mhm. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis der Ballon d'Or-Wahl, zumindest was den besten Spieler angeht? Da gibt ja verschiedene Kategorien. Ballon d'Or ist dann traditionell der beste Spieler. Können wir gleich auch noch auf die anderen Kategorien eingehen. Aber bist du damit erstmal zufrieden?
Also ehrlicherweise kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil das Problem ist, dass mich dieser Wettbewerb, der Ballon d'Or, der juckt mich überhaupt nicht. Also ich finde...
Dann passt der Folgentitel ja noch besser.
Genau, passt noch besser. Also wir reden ja hier von Rodri. Das Coolste an der ganzen Geschichte finde ich, dass endlich mal wieder ein Spieler den Ballon d'Or gewonnen hat, der sich konsequent das Trikot in die Hose steckt und alles...
alles das ist ein wichtiges Statement an alle jungen Spieler da draußen.
Genau, und alles andere ist mir wirklich herzlich egal. Es könnte mir egal nicht sein, wer den gewinnt und ob das nun irgendwie cool ist oder nicht, weil... Dieser ganze so prestigeträchtige Wettbewerb, ich finde, ich ist seit vielen, vielen Jahren eine völlige Lachnummer, ja. Und auch wenn ich mir jetzt irgendwie die Liste reinziehe, wer alles auf dieser Liste rumgeturnt ist, ich glaube 30 Namen, weiß ich nicht.
30 Namen, aber nicht Jamal Musiala. Und das muss man nach dem Jahr,
der wird da ja nicht hin,
irgendwie auch objektiv betrachtet irgendwie für Schwachsinn halten. Ja, da sind viele Spieler bei, die vor allem letztes Jahr gut performt haben. Ich finde es dann auch cool, du hast gerade schon gesagt, ein defensiv eingestellter Spieler gewinnt mal wieder den Ballon d'Or. Das war seit Fabio Cannavaro eigentlich nicht mehr der Fall. Und das sind auch so Namen wie Antonio Rüdiger oder auch Mats Hummels, belohnt werden, als Defensivspieler in der Champions League weit gekommen zu sein, finde ich grundsätzlich auch gut. Aber das zeigt auch irgendwie dann schon so ein bisschen diese Subjektivität dieses Awards, weil wenn du jetzt wirklich die Besten objektiv versuchst, nach objektiven Kriterien diese Liste zu machen, dann müssen da halt ein paar Spieler raus und andere Spieler dafür rauf. Da kommt man, glaube ich, nicht drum herum, weil ja, Hakan Çalhanoğlu auf Platz 20, der hat mit Inter Mailand die Meisterschaft geholt. Aber ist das einer der 20 besten Fußballer der Welt auch jetzt im letzten Jahr gewesen? Weiß ich nicht. Da spielt natürlich sehr immer hinein in diese Wertung, wie das Team auch abgeschnitten hat, weil am Ende ist Fußball natürlich auch Mannschaftssport und dann musst du deine Mannschaft eben auch weit bringen mit deiner individuellen Klasse. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt da so weit oben stehen müsste. hat mich, also der ein oder andere hat mich überrascht. Vielleicht können wir ja mal kurz auflisten, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Ihr werdet wahrscheinlich nicht drum herum gekommen sein, aber ja, Rodri hat das Ding gewonnen und Platz 2 bis 4 sind dann die, ja, obwohl einige Spieler unter der Top 10, in den Top 10 gelandet sind, trotzdem nicht zufrieden in Madrilen. Platz 2 bis 4 gehen an Vinny Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal und auf Platz 9 der zurückgetretene Toni Kroos, auch noch vertreten, und auch ein Antonio Rüdiger findet auf Platz 22 Platz auf dieser Liste. Selbst ein Federico Valverde auf Platz 17 auch noch. Ja, gut. Am Ende ist Platz 2 bis 4 in 5 Jahren egal, denn erinnert man sich nur, wer den ersten Platz geholt hat, kann ich in dem Sinne schon verstehen, aber Madrid gewinnt zusätzlich auch noch den Award Team des Jahres. Ancelotti wird Trainer des Jahres und ich glaube, Vinny hat auch noch was bekommen für besser Stürmer. Nee, was?
Nee. Also, da habe ich nichts gesehen.
Ich gucke nochmal kurz, was es da noch gab. Copa-Trophäe. Auch natürlich, bevor ich scroll hier gerade mal rum, während ich das tue, natürlich auch soll das Erwähnung finden, der Ballon d'Or Feminin wurde dieses Jahr das erste Mal vergeben und den hat Aitana Bonmati von FC Barcelona bekommen und auch die Platz 2 und 3 jeweils von FC Barcelona, die haben letztes Jahr ordentlich rasiert. Nee, tatsächlich, dann habe ich das verwechselt. Aber ja, Ancelotti auch noch eine individuelle Auszeichnung bekommen und trotzdem hat das den Madrilenen nicht gereicht, dieser Veranstaltung beizuwohnen. Ja.
Ja, genau das ist es. Also ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Namen eingehen, aber es geht mir genau wie dir. Einen Musiala habe ich vermisst, einen Hummels verstehe ich nicht auf der Liste. Ja, Champions League Finale erreicht und auch eine gute Saison gespielt. Aber wir reden hier, also eigentlich soll ja dieser Wettbewerb konstante Weltklasse küren. Oh, merkst ja, wie schwer ich da durchatme. Tue ich mich schwer mit.
Ja.
Aber gut. Wie gesagt, ich habe diesen Wettbewerb jetzt auch nicht im Bewegtbild verfolgt, dass man, wenn man Social Media nutzt, nicht drum rumkommt, den ein oder anderen Snippet aufzufangen, ist klar. Aber ich habe nichts Proaktives unternommen in diese Richtung. Ich finde es einfach eine Clownshow.
Ja, und also das ist ein gutes Beispiel dafür, im Arbeitskontext sagt man immer, wenn es unnötige Meetings gab und das Meeting wäre in dem Fall jetzt die Ballon d'Or Verleihung, sagt man immer so salopp, ja, this meeting could have been an email, wäre ich völlig fein mit, wenn die ein Statement raushauen und einfach sagen, so hier, das ist unsere Liste, macht damit, was ihr wollt, aber so haben wir abgestimmt, also ich finde es auch ein bisschen zu sehr aufgebauscht und dann auch die Wichtigkeit dieses Awards auch unter den Spielern teilweise, weiß ich nicht, wo das herkommt, weil am Ende bist du als einzelner Spieler, bist du relativ wenig wert, wenn du nicht in der Mannschaft spielst, die dich dementsprechend auch unterstützt und mit dir die Titel einheimst, weil man sieht ja auch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht individuell sehr, sehr viel geleistet hat und wenn die Mannschaft dann aber nicht dementsprechend performt hat und man vielleicht in den entscheidenden Phasen, wie zum Beispiel Jamal Musiala, in den entscheidenden Phasen der Wettbewerbe nicht dabei war und dann auch noch nicht mal die nationale Meisterschaft gewonnen hat, dann findet man hier nicht statt. Was dann vielleicht auch irgendwie, eigentlich wundern wir uns, weil er natürlich objektiv betrachtet einer der besten Spieler ist, aber in dem Jahr, in der Saison eben dann vielleicht nicht. Ja, also Fußball ist immer noch ein Teamsport, deswegen sind eigentlich individuelle Auszeichnungen, die nicht einfach über Fakten, wo man über Fakten entscheidet, das heißt, der und der hat die meisten Tore gemacht, der hat die meisten Vorlagen gemacht, das würde ich sogar noch akzeptieren, aber so eine subjektive Wertung, ich brauche das irgendwie nicht. Und dann ist es für mich dieses Thema eigentlich auch schon abgehakt. Wir konnten letzte Woche noch nicht drüber sprechen, glaube ich, weil das noch nicht feststand. Aber für mich passt es. Glückwunsch an Rodri. Gute Besserung an dieser Stelle auch noch. Er hört ja immer fleißig unseren Podcast, das wissen wir. Er liebt uns. Und dann können wir das Thema von mir aus können wir es auch schon zumachen.
Ja, bitte. Oh Gott, ich hab ein viel schöneres Thema, was den internationalen Fußball angeht. Und zwar,
okay, darf ich raten?
Ja.
Das wäre krass, wenn ich es jetzt errate, aber also beim Thema schön fällt mir in der vergangenen Fußballwoche nur genau eine Sache ein und das ist der Assist von Lamine Jamal im gestrigen Spiel vom FC Barcelona. Boah, hast du den gesehen?
Ja, wir haben sogar live geguckt tatsächlich, gestern so ein bisschen Sportsonntag gemacht. Und da haben wir in der Halbzeitpause
von Sportsonntag, ihr habt Fußball geguckt.
Genau. In der Halbzeitpause vom SC Freiburg haben wir dann rübergeschaltet, Barcelona, es war ja das Stadtderby. Und natürlich auch unter einem besonderen Augenmerk, weil in Spanien ja diese furchtbaren Flutkatastrophen raumeinnehmend sind. Und dieser Assist war ja aus einer anderen Welt, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber nein, du liegst daneben. Mein schönster Moment hat auch in Südeuropa stattgefunden, allerdings in Portugal.
Genauer gesagt, auch gelesen.
Mhm. Ja, genauer gesagt beim Spiel Porto. Beim Stürmer von Porto, sorry, Pepe, der mitten im Angriff, im 16er sich befindend, die Aktion abbricht, weil sein Gegenspieler sich übel verletzt hat und er das sofort mitbekommen hat und gesagt hat, alles klar, ich überspringe jetzt hier nicht den am Boden liegenden verletzten Gegenspieler, ich brauche auch keinen Pfiff vom Schiedsrichter, ich entscheide jetzt selber, dass ich die Aktion hier unterbreche. Da hat er viel, viel Schulterklopfen von den Gegenspielern für bekommen, auch vom eigenen Trainer, der sich danach vor ihn und seine Entscheidung gestellt hat und ich finde auch zu Recht in der internationalen Presse abgefeiert wird, ohne es zu hypen. Also es ist ein moderates Abfeiern und ich finde es einfach eine super coole Aktion, die man so ganz, ganz selten zu sehen bekommt heutzutage, vor allen Dingen, weil Schiedsrichter ja angehalten sind, das Spiel selber zu unterbrechen und die Spieler das nicht mehr entscheiden.
Finde ich auch eine sehr gute Aktion und erdet, finde ich, in diesem ganzen Fußballzirkus, wo es immer weiter in den Vordergrund rückt und Verträge von Sponsoren, Verträge von Ausrüstern oder auch Fernsehanstalten, die das Ganze finanzieren, immer präsenter werden, weil so eine Aktion zeigt, dass am Ende geht es halt um eins, der um ein Thema, was uns alle begeistert und warum wir auch hier jede Woche darüber sprechen und das ist halt der Sport. Und ich finde, so eine Aktion rückt den Sport einfach so sehr schön in den Mittelpunkt, weil natürlich könntest du jetzt sagen, bist du bescheuert? Es geht hier um x Millionen jedes Jahr und am Ende kostet uns das einen Punkt und kostet uns die Meisterschaft und dann können wir nicht in der Champions League so und so viel Geld ausgeben. Das spielt in so vielen Dingen im Fußball mittlerweile eine sehr große Rolle, wie alles finanziert wird und welches Budget man zur Verfügung hat, um in der Weltspitze konkurrenzfähig zu bleiben. Und am Ende aber einfach so eine vermeintlich einfache Geste, die man für selbstverständlich nehmen könnte, wenn man nicht wüsste, es geht um so viel Geld. Deswegen muss man das eigentlich umso höher hängen. Und hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen, einfach mal zu sagen, hey, ich bin immer noch ein Sportsmann, auch wenn ich am Ende hier mit Millionen rausgehe, möchte ich nicht, dass ich einen verletzten Spieler umkurven muss, um dann mein Tor zu schießen, sondern dann geht es erstmal darum, dass dieser Kollege wieder gefit wird und behandelt werden kann. Hat mich sehr gefreut und sieht man nicht so häufig, was schade ist und gerne mehr davon.
Sie, was hast du denn noch so erlebt?
Ja, also das Tor von Lamine Jamal, um da nochmal drauf einzugehen, das war, fand ich wirklich, ich habe so einen kurzen Schnipsel in Social Media nochmal gesehen. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man überlegt, wie jung dieser Spieler ist und dass er jetzt in diesen jungen Jahren ernsthaft auch schon unter den Top 20 und auch völlig zu Recht jetzt bei dem Ballon d'Or unter den Top 20 gelandet ist, nach so einer Saison Meister geworden, Europameister geworden. Der hat zu dem Zeitpunkt, so alt wie er jetzt ist, hat Lionel Messi sein Profidebüt gegeben und Lamine Jamal hat mittlerweile schon 82 Ligaspiele und eine Meisterschaft und eine Europameisterschaft gewonnen. Und bei Lionel Messi sprechen wir halt schon von einem absoluten Once-in-a-Lifetime-Ausnahmetalent und der hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein Profispiel gemacht. Und bin ich mal gespannt, das finde ich sehr interessant zu beobachten, weil man ja immer diese Befürchtung hat, okay, man verheizt die jungen Spieler zu sehr. Bei Messi ist es offensichtlich sehr, sehr gut gegangen, denen einfach schon so früh das Vertrauen zu geben. Bei anderen Spielern wie vielleicht Mario Götze, der ähnlich veranlagt talentiert war, ohne ihn jetzt auf eine Stufe mit Messi zu heben. Aber da kann man auch vielleicht sehen, wie groß der Druck werden kann und dass es eben dann eben nicht immer sehr förderlich ist. Super interessant, das jetzt über die nächsten Jahre zu beobachten, weil wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der Junge einigermaßen fit bleibt, dann hat der noch 20 Jahre.
Ja, das ist so.
Also das kannst du ja gar nicht ausmalen. Also wenn wir noch über so die 90er, 2000er überlegen, so Kategorie Rehagel, da bist du Stammspieler geworden, da musstest du aber mindestens 24 Jahre alt sein. Ansonsten konnte er gar nichts mit dir anfangen, weil er dachte so, hä, was willst du hier? Du hast hier 3 Spiele gemacht in deiner Karriere mit 19, 20 Jahren. Du, von mir hast du gar kein Vertrauen. Und natürlich hat sich in der Zwischenzeit viel geändert und die Ausbildung der Spieler ist viel besser geworden, sodass sie in früheren Jahren auch schon viel reifer fußballerisch sind. Aber also das konnte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen, dass es völlig normal ist, dass ein 17-Jähriger 80 Spiele auf dem Puckel hat.
Ja, ich meine, gut, damals hat natürlich auch die Ausbildung erstens eine ganz andere Tiefe und Qualität gehabt und er hat ja auch mitunter später angefangen, dass heutzutage jemand mit Anfang 20 erst in den Profifußball eintritt. Das ist ja undenkbar heute. Das war jetzt damals auch nicht gang und gäbe, aber es hat immer mal wieder diese Geschichten gegeben.
Wo Miro Klose, Luca Toni, so die dann so mit Anfang 20 eigentlich überhaupt das erste Mal im Profibereich gelandet sind. Das wird natürlich jetzt durch die Dichte der gut ausgebildeten Fußballer wird das immer weniger. So, ja. Da ist ja eigentlich auch schon so ein Spieler wie jetzt Undav komplett eigentlich eine absolute Ausnahme, dass der den Weg über die dritte Liga mit Anfang, Mitte 20 dann doch noch schafft, jetzt in die vermeintliche Weltspitze und Champions League aufzusteigen. Das sind eher schon die absoluten Ausnahmen im Fußball heutzutage, ja.
Ja, absolut. Speaking of which, ich finde es tatsächlich, dass jetzt sind wir doch wieder beim Ballon d'Or, aber irgendwie ist es ja doch ein sehr zusammenhängendes Konstrukt alles. Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schwer vergleichbar. Jetzt sowieso ein Mario Götze mit einem Lamine Jamal zu vergleichen, super schwierig, weil einfach zwei Individuen. Aber auch in welchem Umfeld die Jungs in welchem Alter dann eben anfangen, auf der großen Fußballbühne unterwegs zu sein. Also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass die Situation für Jamal vielleicht ein Ticken einfacher ist, als sie damals für Götze in dem Umfeld war. Ja, weil Jamal jetzt wirklich noch komplett befreit aufspielen kann, wenn der erstmal den ersten Wechsel macht und da auch ein Ticket, ein richtig großes dran hängt und damit verbunden enorme Erwartungen hinsichtlich Marktwertsteigerung und so weiter und so fort, dann geht der auch anders mit der Situation um. Also ich spiele jetzt auf den Dortmund-Bayern-Wechsel an von damals, der schon irgendwie so einen Knicks bei Götze nach sich gezogen hat, aus Gründen, keine Ahnung, die kennen wir gar nicht, aber wenn jetzt ein Jamal plötzlich zu, keine Ahnung, Paris wechselt oder Gott bewahre zu Real Madrid, dann möchte ich auch erstmal sehen, wie der das wegarbeitet, ne?
Ja, also da müsste schon einiges passieren, dass das wirklich vonstatten geht, aber klar, das ist nochmal was anderes und auch gerade Barcelona, da ist es gang und gäbe, dass junge Talente in die Startelf rücken. So, das ist deren Konzept, so funktioniert dieser Verein. Ohne dieses Konzept wäre dieser Verein wahrscheinlich schon wirklich pleite. Also irgendwie so eine gute Balance aus Talenten aus dem eigenen Bereich holen und irgendwie teure Spieler einkaufen, die man sich nicht leisten kann. Das ist ja eigentlich das Bread and Butter vom FC Barcelona, das muss man ja leider so sagen. Hoch verschuldet und trotzdem nochmal 100 Millionen für einen Spieler locker machen. Mhm. Die müssen einen sehr guten Buchhalter, sehr gute Buchhalterin haben, die das immer hin und her schieben, das Geld. Und dann müssen halt kurz vor Abschluss auch nochmal ein paar Spieler verkauft werden oder ablösefrei gehen, damit die Gehälter frei werden. Haben wir im Sommer ja alles schon beobachten können, aber ja, aktuell ist es noch sehr schön zu sehen, wie offensichtlich befreit Lamine Jamal auf dem Platz agiert und aufspielt und ich drücke einfach die Daumen, dass der sich nicht verletzen wird und dass wir da jetzt wirklich 18, 19 Jahre diesen Spieler beobachten können. Ich freu mich da auf alles, was kommt.
Wie so Ornithologen, da ist so ein Vogel, so ein seltener, den können wir jetzt beobachten.
Also ich würde, ohne das despektierlich zu meinen, aber ich würde sagen, das ist wirklich ein besonderer Vogel. wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, das ist aber wirklich ein ganz seltener Vogel. Wenn du mit in dem Alter schon einfach teilweise ein ganzes Team trägst, das ja macht unfassbar viel Spaß, dem zuzugucken. Auch wenn du das natürlich bei der Europameisterschaft, wäre es für mich okay gewesen, wenn er bei dem Turnier noch nicht ganz groß aufspielt. Aber da war er schon auf der ganz großen Bühne und hat sein Können unter Beweis gestellt. Sein Können unter Beweis gestellt hat auch Dieter Hecking schon einen oder anderen harter Cut, Junge, von Dieter Hecking, von Lamine Jamal zu Dieter Hecking. Aber ja, der gute Mann ist ein verdienter Trainer bei einigen Bundesligisten, hat Titel geholt und ist wieder zurück auf der Fußballbühne, yes, nachdem er eigentlich als Trainer schon abgedankt hatte und eher in anderen Funktionen unterwegs war. Zuletzt, glaube ich, beim ersten FC Nürnberg ist er jetzt beim VfL Bochum untergekommen. Vertrag bis Saisonende. Einfach offen in diese illustre Runde gefragt, was hältst du davon?
Also ich verstehe die Idee, ne? Die Idee ist, irgendwie Ruhe in die Nummer reinzukriegen, und da verspricht man sich von einem sehr erfahrenen und ja durchaus auch krisenerprobten Hacking genau das zu schaffen. Ne? Der kennt die Bundesliga, der kennt diese Situation, der hat schon häufig auch medialen Gegenwind ausgehalten, der war auf der Trainerbank, der war in der Position des Sportdirektors unterwegs, also der kennt einfach das Geschäft, der kennt die Mechanismen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das Ganze ist ja erstmal bis Saisonende, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, angedacht. Was halte ich davon?
Das macht mich auf jeden Fall nachdenklich.
Ja, das macht mich nachdenklich, nicht so viel. Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel. Es ist auch für ihn, trotz all der ganzen Pluspunkte, die er aus Sicht der Bochumer mitbringt, ein kleines oder ein großes Risiko, weil das musst du dir halt auch erstmal irgendwie antun wollen. Und gleichzeitig ist er jetzt ja auch schon ein bisschen raus, also gleichzeitig ist es auch eine Chance. Ich weiß nicht so, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das zueinander passt. Dieter Hecking und der VfL Bochum. Ich fand, der war schon ganz gut aufgehoben bei den niedersächsischen, in der niedersächsischen Ecke. Bochum ist ein sehr emotionales Pflaster. Das ist auch einfach vollkommen wertfrei gemeint ein besonderer Schlagmensch. Ich weiß das nicht. Also,
ja, also
was hältst du denn davon?
Ich glaube, der Auftrag ist ja eindeutig, ja, und klipp und klar formuliert. Es geht jetzt einfach nur darum, den anstehenden Absturz mit allen Mitteln noch verhindern zu können, um die Liga zu halten. Könnte mir aber auch gleichzeitig vorstellen, dass Dieter Hecking, gerade durch seine Erfahrung auch in anderen Funktionen in einem Verein, diesen Weitblick mitzubringen, wenn es runtergeht, dort die richtigen Hebel in Gang zu setzen, Mechanismen auszulösen, diesen Verein wieder in ruhigere Fahrwasser zu steuern und da eben auch personell Entscheidungen mitzutreffen. Und als Trainer hat er nun mal eine sehr gute Sicht auf den Kader dann auch. Da vielleicht so einen Umbruch einzuläuten, wenn es wirklich Richtung Abstieg geht, das Projekt dann eben auch noch in die zweite Liga mit zu begleiten, weil er war jetzt lange bei Nürnberg auch, die haben den Aufstieg nicht geschafft, als Trainer beim HSV hat er es auch nicht geschafft, immerhin weiß er, wie man die Klasse hält offensichtlich. Das heißt, dafür finde ich es eigentlich gut, so jemanden zu holen mit so viel Erfahrung und gleichzeitig eben nicht nur auf der Trainerposition, sondern diesen Weitblick mitzubringen, weil das in Bochum jetzt in den letzten Jahren nicht alles sehr gut gelaufen ist, sodass man sich in der Bundesliga etablieren konnte. Das sieht man jetzt noch deutlicher als letztes Jahr mit diesem Katastrophenstart. Von daher, aber das ist jetzt nichts Innovatives. Ja, das ist nichts Innovatives, aber für den Fall finde ich es eigentlich erstmal eine gute Besetzung.
Sorry, dass ich da jetzt gerade so reinrumpel. Aber jetzt, wo ich uns reden höre, in Bochum, wann hat es in Bochum das letzte Mal so diesen einen mächtigen Mann gegeben? Egal auf welcher Position.
VfL Jesus, denn der ist da schon sehr lange.
Es gab eigentlich nie einen. Ja, es gab nie diesen einen polarisierenden Machtmenschen in Bochum, sondern es war immer das Gesamtgefüge, immer das Team hinter dem Team, immer diese Familie an der Kastropper. Und ich will jetzt.
Also, die hatten schon Konstanz auf der Manager-Position.
Ja, Konstanz.
Marcel Maltritz zum Beispiel, der war sehr lange im Amt,
genau,
als Sportdirektor.
Genau, aber ja nie, nie Persönlichkeiten, die sich als über ihre Macht identifiziert haben und sich auch so in den Vordergrund gespielt haben.
Ja, okay.
Ne? So.
Ja.
Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Dieter Hecking genau das ist, aber er ist es für Bochumer Verhältnisse aus meiner Sicht schon.
Du weißt natürlich nicht, mit welchem Auftrag er geholt wurde. Ne? Vielleicht sagen die auch einfach, hey, du bist unser Trainer. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit so diesem Weitblick, das ist ja erstmal nur rein spekulativ, aber könnte ich mir vorstellen, dass das der Ansatz ist, den Bochum hat, sich so jemanden reinzuholen, der da vielleicht auch mehr Verantwortung zukünftig übernehmen kann.
Ja, das kannst du haben. Sag mal, wo wir gerade hier so die ganze Zeit über Bochum sprechen, ist das eigentlich hier schon der fließende Übergang zu 3 aus 9, weil die Bochum haben wir heute dabei.
Das ist richtig, das können wir gleich mit einem kleinen Schwenk machen. Ich würde zumindest kurz noch die DFB-Pokal-Auslosung oder auch den DFB-Pokal anreißen. Es ist jetzt schon wieder so lange her, weil wir genau kurz vor den DFB-Pokalspielen aufgenommen haben und deswegen auch noch nicht drüber sprechen konnten. Deswegen würde ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber die Auslosung, die ist mindestens knackig. Also das, den Begriff würde ich da einfach mal in den Raum werfen, weil da haben wir eigentlich 4 aktuell absolute Top-Clubs, die schon im Achtelfinale aufeinander rasseln. Und ich sage einfach mal, der VfB Stuttgart könnte das diesjährige Leverkusen im DFB-Pokal werden. Natürlich ist da noch ein weiter Weg zu gehen, aber mit ein bisschen Losglück. Wir sprechen davon, dass Bayern München auf Bayer Leverkusen trifft und Leipzig auf Frankfurt. Das heißt, 2 absolute Favoriten auf diesen Cup sind im Viertelfinale schon nicht mehr ansässig. Und wenn man dann noch 1-2 Mal Losglück hat und in der nächsten Runde spielt dann Bayern oder Leverkusen gegen Leipzig oder Frankfurt, dann sieht das für den VfB Stuttgart vielleicht ganz gut aus. Ist natürlich sehr viel Spekulation, weil auch der große FC Köln ist natürlich noch dabei. Das soll hier natürlich nicht unterschlagen werden. Der HSV hat es gegen dieses Jahr starke Freiburger leider nicht geschafft. Das war zu erwarten. Aber ja, das wollte ich noch kurz in den Raum werfen. Hast du noch Worte zum DFB-Pokal? Und was hältst du, also nicht, dass du jetzt Einfluss darauf hättest, aber findest du das gut, dass die Favoriten schon so früh aufeinandertreffen? Oder sagst du, das ist doch eigentlich so ein vorweggenommenes Finale? Wie stehst du dazu?
Ich finde es eigentlich gut. Ich finde, der DFB-Pokal ist irgendwie so der Wettbewerb der Träumer und der Träume. Und ich finde es total geil, wenn das irgendwie dazu kommt, dass Mannschaften, die man da sonst nicht erwartet und dann auch jedes Jahr andere Mannschaften den Weg da ins Halbfinale schaffen oder ins Finale sogar. Klar, wenn dann so ein Finale irgendwie nachher, ich weiß gar nicht, wer es war, der MSV Duisburg, der dann mal 5-0 auf die Mappe bekommen hat in einem
Pokal. Gegen Schalke.
Genau. Ja. Das ist dann natürlich irgendwie eines Finals ein bisschen unwürdig, das muss ich schon auch sagen, aber in der aktuellen Spielrunde, auch in der kommenden, finde ich es echt cool, wenn sich dann 1-2 Favoriten da die Butter vom Brot nehmen, denn andersrum gefragt, wenn du jetzt wüsstest, das Finale des DFB-Pokals wäre Bayern gegen Leverkusen, ja, dann wäre es irgendwie das erwartete Topspiel, das wir aber auch schon 2-mal gesehen haben. Und dann sind wir bald bei so einer 8-fachen Ausführung vom Klassiko wie in Spanien.
Ja, hast du recht. Ich finde das grundsätzlich auch besser, wenn zumindest die Halbfinals so ein bisschen jedes Jahr durchgewürfelt werden. Wir sehen das in der Champions League schon oft genug, dass da immer irgendwie die gleichen aus einem Top von 5, 6 Vereinen, die eigentlich immer wieder sich da tummeln. Letztes Jahr auch zu sehen, was der was die fanmäßig in Berlin veranstaltet haben. Alleine dafür möchte ich, dass so große Traditionsvereine, die vielleicht nicht aus der ersten Liga kommen, für die das ein absolutes Highlight ist, aus den letzten 20, 30 Jahren das zu schaffen. Alleine dafür möchte ich das sehen, dass vielleicht einfach mal wieder ein VfB Stuttgart in so ein Finale spielen darf. Und da gibt es auch andere Vereine, sei es Hertha BSC kommt selber weit und könnte davon träumen, zu Hause ein Pokalfinale zu spielen oder auch die Frankfurter, die Jahr für Jahr mit ihren Fans abreißen auf Pokalebene. Werder Bremen ist noch dabei. Also sowas sehe ich dann auch sehr gerne. Deswegen, ich freue mich eigentlich auch, dass die Topclubs jetzt schon früher sich teilweise verabschieden müssen. Und man, ja, du hast es gesagt, das finde ich eigentlich ganz schön. Der Pokal der Träumer, weil das ist ja wirklich jedes Jahr, du hast den kürzesten Weg nach Europa über den DFB-Pokal. Das sind am Ende sind es, glaube ich, nur 5 Spiele, die du gewinnen musst. Und dann stehst du international. Das viel mehr Träumen geht ja gar nicht. Also das ist ja wirklich das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind.
Ja, und auch, also der Weg nach Europa, klar, das ist dann die nachträgliche Belohnung, aber auch einfach irgendwie einen Pott in die Höhe recken zu können, ne? Das ist der kürzeste Weg Richtung Titel.
Ja, und auch so ein, auch selbst wenn man dann nur ins Finale oder Halbfinale kommt, so einen geilen Pokalrun zu haben, wo man vielleicht Spiele gewinnt, wo man nur hätte von träumen können, dass man da was holt und dann auch immer wieder nach und nach so ein Favoritenschreck zu sein, so wie Saarbrücken. Selbst das ist ja für kleinere Vereine, da brauchst du ja nicht mal den Titel holen. Einfach davon zu erzählen, dass wir als kleiner Verein irgendwie ins Halbfinale des DFB-Pokal eingezogen sind, das reicht ja schon. Das macht ja schon einfach sehr viel Bock und deswegen, ja, cool zu sehen. Ich habe mich gefreut, dass Arminia Bielefeld weitergekommen ist. Die sind jetzt im Achtelfinale gegen Freiburg, haben immerhin ein Heimspiel. Das ist natürlich immer gern gesehen, auch für die kleineren Clubs noch ein bisschen Kohle mit abzugreifen und einfach auch, ja, zu Hause irgendwie nochmal so eine Wucht entwickeln zu können, weil das habe ich jetzt mit dem HSV in Freiburg erleben dürfen, auch wenn das Kräfteverhältnis HSV-Bielefeld auch nochmal ein anderes ist. Trotzdem, du siehst eigentlich die Auslosung, siehst, wie der SC Freiburg gestartet ist in die Saison, da rechnest du dir halt eigentlich nichts mehr aus.
Bescheid, klar.
Dementsprechend 2-0 zur Halbzeit, in der zweiten Halbzeit kommst du nochmal ganz gut ran, aber da war ja nicht vorher ziemlich sicher, da gibt es nichts zu holen. So kam es dann auch und deswegen natürlich schön für Bielefeld da wenigstens ein Heimspiel zu haben. Leverkusen in München haben wir schon gesprochen, Bremen empfängt Darmstadt, Leipzig, Frankfurt haben wir schon besprochen und auch Karlsruhe ist weitergekommen, war ja so ein bisschen mein Favorit in der zweiten Liga, schlagen sich ganz gut, die haben es auch geschafft, gegen Augsburg in der nächsten Runde. Jan Regensburg, wie die weitergekommen sind an dem Saisonstart.
Das wissen die selber nicht.
Das wissen die selber nicht, aber die dürfen dann den VfB Stuttgart einladen. Köln gegen die Hertha, eine Wiederauflage des dieswöchigen beziehungsweise des Spieltags von letzter Woche und Wolfsburg empfängt Hoffenheim. Da vorher bitte schauen, dass ihr in der Nähe wohnt. Es könnte ein Verkehrschaos geben. Es werden sehr viele Fans anreisen. Die 300 Leute musst du erstmal unterbekommen. Ja, DFB-Pokal ist geil. In einem Monat ist schon die nächste Runde und dann stehen schon die ersten vermeintlich kleineren Clubs irgendwie vielleicht im Viertelfinale ab. Dann wird es doch schon richtig schön. Da ist richtig Würze drin. Da freue ich mich drauf. Hast du noch was zum DFB-Pokal? Ansonsten würden wir nochmal einen kleinen Schwenk zurück zu unseren Bochumern machen.
Ja, wir können natürlich die souveräne Leistung des 1. FC Kölns hier nicht außen vor lassen. Wir haben nämlich gegen den Erstligisten Holstein Kiel souveränst 3-0 gewonnen, zu Hause. Ehrlicherweise auch völlig überraschend. Also damit habe ich
war nicht zu erwarten,
gerechnet.
Ne?
Nein, ja. Überhaupt nicht. Aber Struber hat seine Spielidee über Bord geworfen, auf Dreierkette umgestellt, dann auch noch die Nummer 1 gewechselt, Urbik raus, Schwäbe rein. Und siehe da, das hat richtig gut funktioniert und jetzt ja auch schon zum wiederholten Male im Ligabetrieb in Berlin bei der Hertha 1-0 auswärts gewonnen. Ich traue meinen Augen kaum, sagen wir es mal so, und damit lasse ich das stehen. Wir gönnen uns 3 aus 9. Wir gönnen uns die Bundesliga. Wir haben uns mal wieder 3 Spiele rausgesucht, die wir mitgebracht haben, auf die wir ein wenig intensiver eingehen wollen, ohne es ausarten zu lassen. Und komm, jetzt waren wir eben bei den Bochumern. Ich würde sagen, wir fangen mit denen einfach an, oder?
Ja, so machen wir das. Warum wir über Dieter Hecking gesprochen haben, ist unter anderem ein Resultat aus den Ergebnissen der letzten Wochen. Und ich würde sagen, Samstag 17.15 Uhr, 17.20 Uhr war das dann nochmal ein weiterer Tiefpunkt der Bochumer für die letzten 1-2 Jahre. Es besteht Handlungsbedarf, um das mal wohlwollend zu formulieren.
Das ist so. Ich gebe dir mal eine Zahl, 4. 4 ist so ein bisschen, obwohl das Spiel 7-2 für die Eintracht aus Frankfurt ausging, die Zahl des Spiels, weil in diesem Spiel 4 Debüt- oder erstmalige Torschützen in dieser Saison getroffen haben. Und zwar Brown, Dahoud, Uzun und Knauf, glaube ich sogar, ne? Oder erzähle ich jetzt gerade?
Knauf hat auch getroffen, ja. Knauf, Brown, Dahoud, Uzun.
Das ist schon ziemlich, ziemlich wild. Beziehungsweise Torlagen und Torvorlagen und Tore, sorry. Collins Brown, so muss man es nämlich sagen. Ich war nämlich gerade schon irritiert. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Und dann eben auch bei den späteren Touren Uzun, der trifft, der aus Nürnberg gekommen ist und ich glaube, sein erstes überhaupt Tor in der Bundesliga oder und Torbeteiligung erzielt hat. Also das war schon eine Frankfurter Darbietung des Allerbesten, was du dir so ausdenken kannst. Da hat alles funktioniert. 18 Torschüsse, 7 davon haben den Weg ins Tor gefunden und die Bochumer haben es trotzdem irgendwie geschafft, zweimal zu treffen. Wie, kann ich mir ehrlicherweise bis jetzt nicht erklären, denn das war nicht nur harmlos, sondern das war ein der Bundesliga unwürdiger Auftritt.
Ja, das ist übel, was sich dann auch in den Zahlen widerspiegelt, dass das nicht nur fußballerisch nicht gut war, sondern auch läuferisch und kämpferisch, weil wenn du 7-2 untergehst und trotzdem weniger läufst als der Gegner, dann ist irgendwas nicht ganz gut gelaufen, das kann man auf jeden Fall sagen, auch gleichzeitig die Passquote, die Zweikämpfe, alles eigentlich spricht gegen Bochum und das spiegelt sich da am Ende ja auch sehr deutlich im Ergebnis wieder. Ich habe sehr große Zweifel, dass irgendein Trainer etwas an diesem Zustand ändern kann, weil der Kader von Bochum auch einfach meiner Meinung nach viel zu dünn ist. Das habe ich aber auch schon bei anderen Vereinen und Teams gedacht, die dann doch mit einfach einer kompakten Defensive und Konterfußball das Ruder rumgerissen haben. Gerade dann in Heimspielen vielleicht auch irgendwie eine gewisse Dynamik entwickelt haben, wo die Fans dann auch wieder hinter dem Team stehen, weil das ist aktuell, glaube ich, auch eher eine schwierige Beziehung. Ich sehe da aktuell noch nicht viel Hoffnung. Ich gehe fest davon aus, Stand jetzt, dass Bochum am Ende trotzdem absteigen wird.
Ja, also ich meine, du musst dir den Status quo natürlich angucken, den versucht man jetzt irgendwie anzupacken mit der Installation von Hacking. Aber du hast halt auch jetzt schon 29 Gegentore gefressen. Du spielst die nächsten Spiele gegen Leverkusen, Stuttgart. Das heißt, da kannst du 0 Punkte und viele Gegentore eigentlich auch schon einplanen. Und dann vor der Weihnachtspause Heidenheim, Union, Bremen und Augsburg. Das sind so 4 Duelle, von denen 2 maximal zu ziehen sind mit dem, was du an Qualität im Kader hast. Und da musst du eigentlich auf die Heimspiele gehen, also gegen Bremen und gegen Heidenheim. Auswärts bei Union Berlin und auswärts bei Augsburg sehe ich überhaupt nichts passieren. Ja?
Ich sehe auch zu Hause gegen Bremen dieses Jahr nichts. Bremen ist, glaube ich, vor allem auswärts stark. Zu Hause haben die, glaube ich, erst 2 oder 3 Punkte geholt.
Ja, aber dann rechnen also das mal hoch. Was heißt das denn im Umkehrschluss, dass Bochum mit einem Punkt überwintert?
Die holen aus den 4 Spielen, die holen aus den nächsten 6 Spielen 4 Punkte.
Also gehst du mit 5 Punkten nicht in die offizielle Winterpause, sondern in die Weihnachtspause. Das wird ja dann, glaube ich, nach dem Jahreswechsel die Hinrunde komplettiert, wenn mich nicht alles täuscht. 16. und 17. Spieltag. Okay, das heißt, du holst also 5 Punkte nach 15 Spieltagen. Ja.
Das sehe ich nicht. Also Leverkusen, egal wie die bisher in die Saison gestartet sind und noch nicht die Souveränität haben, was Punkteausbeute angeht, holen die nichts. Nee. Zu Hause, auswärts in Stuttgart, auf gar keinen Fall.
0.
Gegen Augsburg würde ich sagen, die sind dieses Jahr auch sehr wechselhaft in den Leistungen. Vielleicht holst du da einen Punkt. Zu Hause gegen Bremen holst du vielleicht auch einen Punkt. In Berlin gegen Union holst du nichts. Gegen Heidenheim, die sind dieses Jahr für mich auch schon wieder viel zu stark für den VfL Bochum. Da, sagen wir mal, da kannst du auch noch einen Punkt holen. So, dann hast du 4. Dann hast du, dann 3 Punkte. Ich sag, die gewinnen keins dieser Spiele. Maximal holen die 3 unentschieden.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, es wird sogar weniger.
Mit 4 Punkten gehst du ins Trainingslager nach Wanne-Eickel und guckst mal, was noch geht. Junge, ey, ja. Weiß ich nicht, was da bei rumkommen soll. Es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Brot. Also, schauen wir mal.
Okay, genau. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen rosiger aus. Die Frankfurter sind Dritter. Natürlich muss man Omar Mamouche und auch Ekitike hervorheben, die das Ganze da offensiv ankurbeln ohne Ende. Mamouche und Kane streiten sich aktuell um die Nummer 1 der Torschützenliste, wobei Mamouche mit weniger Minuten parat kommt, um fast genauso viele Tore zu schießen oder mehr. Wo soll das hinführen? Wenn man so ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lässt, dann fragt man sich natürlich
nach England.
Nee, nicht für Mamouche, sondern für Frankfurt. ist Frankfurt
auch nach England?
Auch nach England, genau. Ist Frankfurt in der Lage, 2 Halbserien durchzuperformen? Denn sonst war das ja immer eine Mannschaft, die entweder in der Hin- oder in der Rückrunde die Saison gerettet hat. aber seltenst eine komplette Saison durchperformt hat. Hast du da einen Tipp?
Ich habe die Prognose schon an der einen oder anderen Stelle geäußert. Nach den letzten Wochen und auch den Spielen, die ich von Frankfurt gesehen habe, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß, denen zuzugucken und gerade die Offensive. Weshalb ich glaube, und da muss sich meine Gedankenwelt um diese Situation schon ein bisschen wieder anpassen. Wir sprechen später noch über die Dortmunder. Aber ich gehe davon aus, dass Frankfurt in die Champions League kommen wird über die Liga. Und dass Dortmund da dieses Jahr rausrutschen wird. Das ist meine Prognose jetzt nach 9 Spielen. Ist das meine Prognose, dass die Frankfurter das dieses Jahr durchziehen. Die haben genug Tiefe im Kader. Die haben jetzt Spieler, die langsam auch ein bisschen weiter nach oben rücken in der Hackordnung. So ein Brown oder auch ein Usun, der jetzt langsam die ersten Bundesliga-Minuten, die erste Bundesliga-Luft schnüffeln darf und auch das erfolgreich gestaltet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit dieser Mischung aus den Spielern, die sie in den vergangenen Jahren schon hatten, einem Trainer, der jetzt nochmal wieder mehr Zeit hatte, sein System zu etablieren und einfach dieser Form von Ekitike und Marmouche, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bis zur Champions League reichen wird. Und dementsprechend deine Frage zu beantworten, sage ich ja, die ziehen das durch und kegeln Dortmund aus der Top 4 der Bundesliga.
Boah, weißt du was? Ich Ende Februar, Anfang März spielt Frankfurt gegen, ich glaube, erst Bayern und dann Leverkusen. Das Hinspiel gegen Bayern war 3-3, das Hinspiel gegen Leverkusen haben sie verloren. Die holen 4 Punkte aus diesen beiden Spielen und die spielen am Ende um die Meisterschaft mit.
Das ist eine steile These, die ich aber gut finde, weil dass das geht und dass auch Teams mal überraschen können, das haben wir mit Leverkusen gesehen. Das hatte sich jetzt so in den Jahren davor nicht klar abgezeichnet, dass sie auf einmal ein Meisterschaftskandidat sind. Von daher finde ich es einen schönen Take und bin ich sehr freudig, blicke ich entgegen, wenn das wirklich kommen sollte, weil dass Frankfurt um die Meisterschaft spielt, das ist schon einige Jahre her. Und vor allen Dingen habe ich ja in meiner Rechnung mit den Top 4 habe ich ja auch den VfB Stuttgart einfach mal unterschlagen.
Völlig.
Aber ich bleib dabei. Ich sag, die Saison verläuft am Ende wie folgt: Bayern, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt.
Na gut.
Sag ich jetzt einfach so.
Wir haben das jetzt hier auf Papier sozusagen.
Ja.
Ehe wir uns komplett in die Glaskugel reinstürzen, lass uns noch mal gucken, was noch in der Bundesliga passiert ist. Wir haben ja noch 2 weitere Spiele dabei und eins davon ist Hoffenheim gegen St. Pauli. Jetzt müssen wir ja irgendwie mal die Größe besitzen, uns selbst zu zitieren oder auch das,
ich was
wir sonst...
Ich muss es überhaupt nicht. You do you.
Okay, wow. Wir haben beide unisono gesagt, St. Pauli, die steigen mit -3 Punkten ab, so ungefähr. -3 dafür, dass sie zu dumm sind, überhaupt einen Punkt zu holen. Die gewinnen 2-0 in Hoffenheim. Aber am Ende des Tages sogar noch recht souverän. Und jetzt kommst du. Also was läuft falsch bei Hoffenheim? Was läuft richtig bei St. Pauli, die in Person von Afolayan und Albers eben diesen 2-0 Auswärtssieg erzielt haben?
Also bei Hoffenheim läuft falsch. Ich bin davon überzeugt, dass der Trainer nicht der Richtige ist. Mhm. Und zweifle mittlerweile auch an der Kompetenz von Pellegrino Matarazzo, weil wir haben alle gesehen, was der mit einem Stuttgarter Kader nicht geschafft hat, was ein Sebastian Hoeneß mit einem vermeintlich exakt gleichen Kader geschafft hat. Und wenn man das vergleicht, dann haben wir da wenig Überschneidung. Und auch der Kader von Hoffenheim gibt aber sowas von mehr her als 8 Punkte nach 9 Spielen, 2 Siege, 2 Unentschieden und 13-19 Torverhältnis. Das kannst du mit dem Kader nicht bringen. Bei aller Liebe, das läuft auf jeden Fall falsch. Da wird das Potenzial, was in diesem Team steckt und was in den Spielern steckt, auf jeden Fall nicht ausgeschöpft. Und was bei Pauli gut läuft, ist, dass der Trainer, wie es scheint, bereit war, Abstriche zu machen in der Vorstellung von dem Fußball, den er spielen lassen wollte, gemerkt hat, so kriegen wir jedes Spiel auf die Mütze und das geht nicht. Wir müssen erstmal über eine sehr stabile Defensive kommen, um dann die knappen Spiele, und es war ja am Ende ein knappes Spiel, das 2-0 fällt in der Nachspielzeit, die knappen Spiele so für uns zu entscheiden. Anders wird es nichts. Und das geht bisher auf, weil auch das Spiel in Dortmund, was verloren wurde, das mit dem Konzept, das scheint aufzugehen, wirklich eben über die Defensive zu kommen. Die haben den einen oder anderen richtig guten Kicker in den Reihen. Bitter, dass Elias Saad jetzt so lange ausfällt, weil das ist auch ein Schlüsselspieler in der Offensive. Das würde ich sagen, läuft gut. Sich auf die Liga einzulassen und erstmal Ballbesitz deutlich abzugeben, anders als in der zweiten Liga, wo das eine sehr ballbesitzstarke Truppe war. Das kann man erstmal so sehen lassen, was der FC St. Pauli in der Liga bisher aus den Möglichkeiten gemacht hat. Und das ist jetzt ja auch kein Glanzfußball, ne? 7 Tore in 9 Spielen. Ja. Am Ende aber, würde ich sagen, viel rausgeholt aus wenig Möglichkeiten.
Das ist am Ende genau das, oder spannend, dass du das ansprichst, denn wenn man sich auch die Statistiken des Spiels Hoffenheim gegen St. Pauli anguckt, dann ist Hoffenheim in fast allen, bis auf die Tore logischerweise, Statistiken überlegen. Und trotzdem, wenn man sich das angeguckt hat, dann ist das gefühlt brotlose Kunst. Ja, also nichts wirklich Überzeugendes aus den Möglichkeiten geholt. Und es war auch insgesamt jetzt kein dolles Fußballspiel, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also wir reden immerhin vom 15. und 16., die Plätze getauscht haben.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn du in der Konstellation ein Spiel mit dem FC St. Pauli dieses Jahr oder diese Saison in der Bundesliga hast und du sagst danach, du hast ein gutes Spiel gesehen, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass St. Pauli 3 Punkte mitnimmt, glaube ich, nicht so hoch, weil die werden nicht diesen Hurra-Fußball spielen wie in der zweiten Liga. Nein. Dafür ist der Kader, das gibt der einfach nicht her. Und deswegen finde ich es aber umso bemerkenswerter, dass man innerhalb von kurzer Zeit das so umgestellt hat, dass jetzt in den letzten Spielen wirklich einige Punkte rausgepurzelt sind, weil auch zu Hause gegen Leipzig einen Punkt zu holen, hat man nach dem Leipziger Saisonstart auch nicht gedacht. Dann gewinnst du in Freiburg, die dieses Jahr sehr gut gestartet sind und natürlich so ein Spiel, wie das du dann einfach gegen eigentlich vermeintlich nicht so starke Mainzer auch mal auf die Mütze bekommst, das passiert dann halt, ne? Da gehen die ersten Dinger, gehen da locker rein und dann wird's halt schwer, aber zu Hause erstmal auch mit einer soliden Null da zu stehen und die Punkte erstmal mitzunehmen, hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt aus den letzten, ich guck gerade mal kurz, Leipzig angefangen, 4, 5, 8 Punkte in wirklich in den letzten 6 Spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 8 Punkte in 6 Spielen. Das ist ja ein ganz klarer Aufwärtstrend.
Definitiv. Was ich spannend finde, ist zu beobachten, welche Spieler so gefühlt von außen den Schritt in die Bundesliga nicht nur überstanden, sondern gemeistert haben. Also wer zeigt, dass er auch auf Dauer wirklich Bundesliga kicken kann. Und das ist eigentlich so eine Achse. Also angefangen bei Vasili im Tor, über Smith, den Innenverteidiger, Jackson Irvine, den Kapitän und Afolayan, den Torschützen. Ja. Das sind so die 3, 4, die kontinuierlich performen und zeigen, die haben keine Anpassungsschwierigkeiten im Oberhaus des deutschen Fußballs. Und von daher darf man gespannt sein, wenn Pauli irgendwie die Liga halten sollte oder auch nicht, wenn sie runtergehen, ob diese genannten Jungs trotzdem in der Bundesliga bleiben oder wie das dann aussieht. Das ist natürlich arge Zukunftsmusik auf individueller Ebene, aber das ist auch nochmal so ein Punkt gewesen, den ich besonders interessant finde, wenn Liga-Neulinge aufsteigen. Ne? Also keine Ahnung, wenn jetzt Heidenheim abgestiegen wäre, du hättest dir nach der Saison sehr sicher sein können, dass ein Beste und ein Kleindienst auf jeden Fall in der Bundesliga oder auf Bundesliga-Niveau im internationalen Geschäft bleiben werden.
Ja, die sind ja so oder so jetzt sogar gegangen, weil die einfach dann von der Qualität her einfach nochmal eine Stufe über dem Schnitt der Heidenheimer waren. Das sieht man jetzt ja auch an der Performance von Kleindienst bei Gladbach, wie wichtig er da direkt geworden ist. Aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Spieler dann gehen würde. So ein Jackson Irvine kann ich mir auch vorstellen, der geht einfach zurück in die zweite Liga, auch mit Pauli, falls sie absteigen sollten. Der ist jetzt ist Anfang 30, der wird nächstes Jahr 32, ist der Kapitän. Der hat wahrscheinlich andere Ambitionen als ein Erik Smith, der wirklich sehr stark ist und auch das Niveau schon bewiesen hat. Der wird erst 28 nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, dass der nochmal sagt, okay, ich möchte schon noch mal weiter auf dem Erstliganiveau kicken. Das halte ich für wahrscheinlicher, aber ja, das ist ja eigentlich immer so, dass bei Absteigern erstmal ordentlich gewildert wird. Viele Spieler haben dann etliche Ausstiegsklauseln, sodass sie auch günstig zu haben sind. Da wird wahrscheinlich auch der FC St. Pauli nicht vorgefeit sein. Von daher, erstmal abwarten.
Erstmal abwarten. Abwarten heißt es jetzt auch für die Fans, was das Spiel des Jahres für St. Pauli angeht, denn nächste Woche Samstag empfängt St. Pauli den FC Bayern München in Hamburg. Und das, was man hier so in der Stadt mitbekommt, also ich will nicht sagen, dass die Leute bereit sind zu töten für ein Ticket, aber es ist extrem krass. Also ich glaube, dass der Schwarzmarkt eine Blütezeit erleben wird in den kommenden Tagen. Danach geht's nach Gladbach und zu Hause gegen Kiel. Man kann also vor der Winterpause durchaus auch noch nachlegen, punktetechnisch gesehen. Und wenn es so bleibt, um jetzt noch kurz abschließend den Blick auf die Tabelle zu werfen, wie es aktuell ungefähr sich abzeichnet, dann bist du mitten in der Verlosung. Du hast auf Platz 11 drei Punkte. Das ist in dem Fall Augsburg. Das ist absolut darstellbar. Natürlich ist es nach unten ebenfalls ein Abstand von drei Punkten und super eng. Aber weder Kiel noch Bochum machen ja jetzt riesige Anstalten, da eine Serie zu starten.
Ja. Ich glaube auch für St. Pauli wird es in erster Linie um den Relegationsplatz gehen, den zu sichern vor Kiel und Bochum, weil Hoffenheim wird an irgendeiner Stelle, werden sie merken, Matarazzo, so kann es nicht weitergehen, und dann wird es irgendeinen Trainer geben, der mehr aus diesem Kader rausholt, oder haben wir auch schon bei Teams gesehen, die dann einfach irgendwann so in diesen Abwärtsstrudel schon geraten sind, dass es auch mit einem neuen Trainer nicht besser wird. Vielleicht sehen wir Hoffenheim mal wieder um den Abstieg spielen. Das gab es ja schon das ein oder andere Mal, und auch Relegation wurde schon gespielt. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber aktuell, ja, könnte man sich das gut vorstellen, dass es mal wieder soweit ist. Aber am Ende gehe ich davon aus, sie werden den Trainer wechseln, und dann wir werden die auch Richtung soliden Mittelfeld irgendwie kommen mit dem Kader. Deswegen bleibe ich dabei, dass es für St. Pauli Stand jetzt vor allem um den Relegationsplatz geht und den direkten Abstieg zu verhindern. Das ist, glaube ich, Prio Nummer 1. Auch könnte ich mir vorstellen, dass das auch so kommuniziert wird innerhalb des Vereins. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Kommen wir abschließend zu Deutschlands Hassliebe. Dem BVB. Diese Mannschaft spielt Jojo mit den Gefühlen der deutschen Fußballfans.
Aus dem DFB-Pokal ausgeschieden,
ja,
unter der Woche. Da war die Stimmung um diesen Verein, ich würde sagen, Minimum aufgeladen.
Mindestens. Das kann man genauso sagen. Man hat nämlich in Wolfsburg ein wirklich schlechtes Fußballspiel in der Verlängerung 1-0 verloren. Und verabschiedet sich also von den Titelträumen, was den DFB-Pokal angeht. Von den Titelträumen der Bundesliga-Schale hat man sich ja gefühlt schon am ersten Spieltag verabschiedet. Nichtsdestotrotz hat man jetzt gegen Leipzig nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge endlich mal wieder einen leidenschaftlichen BVB bewundern dürfen. Ich habe mir verwundert die Augen gerieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Man muss sagen, was die Aufstellung angeht, ist das ja, Dortmund pfeift aus dem letzten Loch. Die erste Elf liest sich noch, als wäre nichts gewesen, aber wenn du dir dann die Bank reinziehst, dann ist das auf jeden Fall die Bienengruppe in der Kita Dortmund. Lotka, Mané, Elongo, Lürs, Jessen, Paulinia, also das ist
und Daniel Mahlen.
Ja, genau. Campbell, Asil und Daniel Mahlen, der irgendwie so ein bisschen der Kita-Erzieher ist und sich komplett verarscht vorkommen muss, dass er da auf der Bank Platz nimmt.
Du siehst es auch schon an den Trikotnummern. Die Trikotnummern, ja, sind nämlich abgesehen 133. von Daniel Mahlen ab 35 aufwärts. Da siehst du schon, dass das eher Spieler sind, die nicht häufiger in der ersten Elf eingeplant sind, auch schon vor Saisonbeginn. Und auch wenn du dir die Aufstellung anguckst mit Schahn und Groß in der Viererkette, da weißt du auch, was es geschlagen hat. Da müssen ein paar Spieler ausfallen, damit das so die erste Wahl ist.
Ja, aber, und da kommst du direkt auf einen Spieler zu sprechen, also das Ergebnis, einmal kurz erwähnt, Dortmund gewinnt 2-1 gegen Leipzig, Torschützen auf Seiten der Schwarz-Gelben sind Guirassy und Bayer, beziehungsweise umgekehrt Bayer und Guirassy, auf der anderen Seite trifft Šeško, aber ich möchte über Emre Can sprechen. Der Typ war meiner Meinung nach Spieler des Spiels, auch wenn Bayer mit Tor und Assist mehr als nur auf sich aufmerksam machen durfte. Emre Can hat eine richtige Masterclass abgeliefert. Das muss unglaublich gut getan haben für den Jungen.
Ja, und da sieht man auch einfach, was das für ein Quatsch ist, so eine Negativserie eines Teams an einem Spieler festzumachen, weil Emre Can kann nichts dafür, wie Nuri Sahin in dem System einplant und er Defizite aufzeigt, wenn er als Rechtsverteidiger gegen Vinicius Junior spielt. So, da kann Emre Can nichts für. Dass Emre Can ein unfassbar guter defensiver Mittelfeldspieler oder auch, wie man jetzt gegen Leipzig gesehen hat, Innenverteidiger sein kann und der dann auf den Positionen zu den fußballerisch Besseren gehört, ja, das ist halt so. Also der ist nicht umsonst immer Nationalspieler gewesen in den letzten Jahren und wurde jetzt auch nachnominiert und hat sogar auch Spiele gemacht bei der EM für unter Nagelsmann und auch ein Tor geschossen. So, also dieses Gebäsche von einzelnen Spielern. Natürlich sah der gegen Vini Junior in der 80. Minute, sah der unglücklich aus. Aber ey, das hätte in der Situation, hätten wahrscheinlich 95% der Profis auf Champions-League-Niveau hätten in dieser Situation auch unglücklich ausgesehen und wären nicht hinterhergekommen, wenn er das Tempo anzieht. Und ja, deswegen schön zu sehen, dass er als Kapitän aufläuft in so einem Topspiel und die nach Rückstand zurückkommen und er wirklich einer der besten Spieler auf dem Platz war. Ja, gutes Beispiel dafür, dass es nichts bringt, immer nur mit dem Finger auf einzelne Spieler zu zeigen, egal wie die in Form sind. Es liegt nie an einem einzelnen Spieler. Das Spiel müsst ihr mir zeigen, wo ein einzelner Spieler für die Niederlage verantwortlich ist, es sei denn, es ist ein Torwart und er fängt sich drei Nüsse, weil er über den Ball springt. Okay, passiert auch nicht so häufig.
Also ich gebe dir vollkommen recht. Nicht zuletzt deshalb habe ich ihn mir auch rausgepickt, weil er ja die polarisierende Figur der letzten Wochen in Dortmund war.
Fast schon der letzten Monate und Jahre, ja,
und
oder?
Wahrscheinlich
also
auch sein
ich glaube, die Dortmunder haben richtig Narren an dem gefressen und machen den halt so ein bisschen für diesen Stück weit oder stufenweisen Abstieg der Dortmunder. Ja, letztes Jahr Champions-League-Finale, das war halt eher auch eine Anomalie, das war jetzt nicht normal, aber mit der vergeigten Meisterschaft und dann der eher unglücklichen letzten Saison, auch wenn man am Ende im Champions-League-Finale stand, das Gesicht dieses Abstiegs, ist ja eigentlich schon auch schon Quatsch, darüber zu sprechen, dass Dortmund abgestiegen ist im Sinne der Rangordnung, wenn die letztes Jahr noch im Champions-League-Finale gespielt hat. Aber es ist ja in der Wahrnehmung, in der medialen, ist es ja trotzdem so. Und da wurde, glaube ich, Emre Can schon ziemlich in Mitverantwortung häufig gezogen.
Definitiv. Und du musst ja auch dann doch differenzieren zwischen der Champions League. Das war ja so ein bisschen Dortmunds Wettbewerb letzte Saison, denn in der Liga lief es ja auch nicht so richtig rund. Und das ist ja der rote Faden, der sich jetzt fortführt. Und das sind nun mal die Spiele, die Fans in Dortmund Woche für Woche zu sehen bekommen und anhand derer sie eben ihre Meinung primär bilden. Und dann sind die Ausflüge in die Champions League häufig eher so die Wohlfühl-Oasen, wo es dann wieder Spaß macht. Und dann, schwupps, ist man irgendwie glücklicherweise, verdienterweise ins Finale eingezogen, was man dann eben nicht gewinnen kann. Aber das ist ja die Kür eigentlich. Ne? Niemand erwartet von Borussia Dortmund das Champions League-Finale. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Was von Dortmund erwartet wird, ist eine Rolle im Titelkampf der Bundesliga. Mal wieder, endlich, richtig ernsthaft gesehen, ja, zu spielen.
Sehe ich auch so. Champions League, wenn man da ins Viertelfinale kommt, mit Glück kommt man ins Halbfinale, dann ist das ein Erfolg. DFB-Pokal ist natürlich auch immer ein Thema. Da würde man sich sicherlich auch mal wieder freuen, in Dortmund da einen Titel mit nach Hause nehmen zu können. Das ist jetzt ja gar nicht erst vor kurzem. Ist ja sogar vor kurzem erst passiert unter Terzic. Von daher kann man auch immer sagen, kann man darüber streiten, ob die zweite Amtszeit von Terzic, ob das jetzt eigentlich ein Erfolg oder kein Erfolg war. Ich würde sagen, der hat da schon auch gute Leistungen gezeigt. Die haben einen Titel gewonnen, waren im Champions-League-Finale. Ja, auf die Art und Weise, wie sie die Meisterschaft verloren haben, das ist maximal herzzerreißend. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ob ich das jemals verkraftet hätte. Und dann am besten noch im Stadion vor Ort zu sein und sich das reinzuziehen, wie das Team das gegen vermeintlich komplett unterlegene Mainzer nicht hinbekommt. Also ich glaube, da hätte ich, glaube ich, sehr lange dran zu knabbern gehabt. Und trotzdem springt am Ende ein Titel unter Terzic bei raus und ein Champions-League-Finale. Also viel mehr kannst du eigentlich auch nicht verlangen, wenn du überlegst, dass dein direkter Konkurrent in der Bundesliga der FC Bayern ist.
Also vollkommen d'accord, Haken dran, sehe ich ebenfalls so. Wenn wir noch ganz kurz aufs Spiel eingehen oder vielleicht noch auf eine andere Personalie besser gesagt. Guirassy ist angekommen in Dortmund, oder?
Kann man so sagen, ja. Der macht eigentlich nach so ein bisschen Verletzungspech und Startschwierigkeiten, macht er auf einem ähnlichen Niveau weiter wie gegen wie beim VfB Stuttgart. Der macht die Tore, der schießt die wichtigen Tore, der zeigt auch okay Leistungen, wenn er nicht trifft. Abgesehen von dem einen Spiel gegen Union Berlin, was einfach von Dortmunder Seite auch eine komplette Katastrophe war, wo er auch nicht gut aussah. Aber ansonsten, ja gut, nehmen wir das Stuttgart-Spiel auch nochmal rein. Wenn du 5-1 auf die Mütze bekommst, dann kannst du davon sprechen, dass das nicht gut war. Aber in den anderen Spielen ist er sehr, sehr wichtig und haben sie gut integriert ins Team. Ne? Freue ich mich auch zu sehen, wenn Maxi Bayer jetzt da auch wieder besser in Tritt kommt. Das sah am Anfang noch nicht sonderlich ertragreich aus, was der Junge auf dem Platz dargeboten hat, aber das war, glaube ich, so ein bisschen so sein Breakout-Spiel und man sieht ja auch an den vielen Umstellungen, sei es durch Verletzung oder doch Systemanpassung bei Dortmund, das muss sich auch erstmal noch zusammenruckeln. Sabitzer irgendwie zum Anfang der Saison da immer auf rechts außen rumgeturnt, Das hat da doch irgendwie nicht gepasst, ne? Also Nuri Sahin ist ein junger Trainer, der ist da jetzt gerade ein paar Monate erst am Start. Gucken wir doch einfach mal, wie sich das bis zur Winterpause entwickelt. Das sind jetzt noch 6 Spiele. Dann lohnt es sich irgendwie ein Zwischenfazit zu ziehen. Wenn er bis dahin immer noch so ein Up and Down hat und das einfach weiterhin nicht gut aussieht und gerade auch gegen vermeintlich schlechtere Gegner sehr unsouverän, dann wird er wahrscheinlich auch in Frage gestellt und dann vielleicht auch zu Recht, wenn du aus dem Team dann nicht mehr rausholst. Aber bis dahin würde ich sagen, lassen wir den Jungen erstmal machen.
Genau, so machen wir das. Ausblick, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, bis Weihnachten. In der Champions League kann man tatsächlich jetzt auch mit dem kommenden Gegner Sturm Graz die okay erfolgreiche Champions-League-Saison etwas vergolden und sich in die obere Tabellenhälfte, so muss man es ja sagen, im neuen Modus hineinbefördern. Und dann ist Ende November, Anfang Dezember noch das Kracherspiel gegen Bayern München, in dem Fall in Dortmund zu Hause. Da wird man natürlich gespannt darauf gucken, wie präsentiert sich die Mannschaft. Da muss man ein bisschen gucken, wer ist bis dahin wieder fit, welche Optionen hat Nuri Sahin oder sogar vielleicht noch weniger, das Verletzungspech ist ja ein Thema, was man erwähnen muss in dieser Dortmunder Saison. Und dann geht's mit Leverkusen mit dem Kracher direkt im neuen Jahr weiter. Hast du noch was zu dem Spiel?
Nö. Für mich passt das. Ich bin nachhaltig überrascht, dass Dortmund dieses Spiel noch gewonnen hat. Gehen sogar in Rückstand. Und da hatte ich gedacht, so, okay. Jetzt fangen sie sich noch 2-3 Nüsse und Leipzig bestätigt die starken Leistungen der bisherigen Saison beziehungsweise lassen sich das nicht mehr nehmen, weil sie ja vor allem defensiv dieses Jahr bisher sehr gut sind und wenig Tore kassieren. Dann habe ich gedacht, okay, auswärts in Dortmund machst du das 1-0 in der ersten Halbzeit. Das fahren die jetzt nach Hause, aber relativ schnell den Ausgleich bekommen. Hat mich nachhaltig beeindruckt, dass Dortmund nach dieser, wenn auch kurzen, aber durchaus signifikanten Ergebniskrise und wirklich einfach schlechte Leistung gezeigt hat, dass sie in dem Topspiel dann da sind und das Spiel holen, trotz Verletzungspech, hat mich beeindruckt, muss ich zugeben.
Ja, so geht mir auch so. Ich bin nachhaltig beeindruckt, ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung, derer ich mich gerne anschließen würde. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Gar nicht. Wollen wir nachhaltig beeindruckt ausklingen lassen und diese Folge abschließen?
Ja, wie auch immer wir das formulieren, ich würde sagen, wir haben für heute erstmal alles gesagt. Es ist wieder Champions League. Das geht morgen schon los. Wir nehmen Montagabend auf, das heißt, wir kommen ganz frisch auf eure Ohren. Und dann gucken wir doch einfach mal, was die Woche so bringt. Du hast gerade schon gesagt, die Dortmunder spielen zu Hause gegen Sturm Graz. Und auch die anderen deutschen Bundesliga-Clubs sind natürlich im Einsatz. Dieses Jahr nicht so ganz, diesen Spieltag nicht so ganz prunkvolle Spiele.
Liverpool, Leverkusen finde ich schon ganz geil. Und auch Leipzig hat einen geilen
Aber letzte Woche war sich. Ja, aber der letzte Spieltag war natürlich geprägt durch Spiele gegen Real und Barcelona. Das war natürlich stark. Aber ja, natürlich, ein Spiel gegen Liverpool ist immer etwas Besonderes, vor allem an der Anfield Road. Mal gucken, was die Bundesliga-Teams da holen werden. Wir holen uns jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, wir holen uns jetzt erstmal eine Spezi, aber ich habe hier schon eine stehen. Wir holen jetzt erstmal gar nichts, sondern
verstehe.
Ja, ein Spaßgetränk. Wir holen jetzt erstmal gar nichts, sondern beenden diese Folge. Lukas, es war mir mal wieder eine Freude. Hab einen schönen Abend. Ihr da draußen auch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, folgt uns überall, wo ihr uns hört. Bewertet uns, liked, was das Zeug hält. Gebt Feedback und hört fleißig weiter rein. Wir sind eure Couch-Capitanos. Ihr seid cool. Bis nächste Woche.
Ciao.